Guten Morgen. Ich darf euch Gottes Wort auslegen. Und weil ich das zum ersten Mal in dieser Gemeinde tun darf, möchte ich mich zuerst kurz vorstellen für all diejenigen, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Rees Grob. Rees ist der Vorname. Eigentlich Andreas, aber das kann man abkürzen mit Andi und in der Schweiz auch mit Rees. Und daran habe ich mich von Kindsbeinen an gewöhnt. Das Kürzel von Andreas für mich heißt Rees und deswegen heiße ich Rees mit Nachname Grob. Ich bin verheiratet mit meiner Frau Elke, die da drüben sitzt. Wir haben zwei Kinder, die inzwischen erwachsen sind und wir haben auch schon einen Enkel. Und wir wohnen seit einigen Jahren mitten im Schwarzwald, in Furtwangen. Und ich besuche jetzt mit meiner Frau zusammen seit einiger Zeit diese Gemeinde. Und der Grund oder einer der Gründe wahrscheinlich, warum ich hier stehen darf, um das Wort Gottes zu verkündigen, ist wahrscheinlich der, dass ich in jungen Jahren Theologie studiert habe und dann viele Jahre auch als Pastor gearbeitet habe. Und ich habe mich ein bisschen spezialisiert, schon von Anfang an, auf die Themen Gemeindegründung und Gemeindeaufbau. Und das hatte dann zur Folge, dass ich eigentlich immer in kleinen oder kleinsten Gemeinden Pastor war, logischerweise. Und jetzt genieße ich es mal, in einer großen Gemeinde zu sein und auch diese Art von Gemeindearbeit etwas näher kennenzulernen. Ja, ich darf predigen, aber ich muss noch etwas vorausschicken. Wenn die Predigt beginnt, ist für alle die, die den normalen Gottesdienstablauf kennen, ja klar, jetzt ist eine halbe Stunde lang ungefähr Zuhören angesagt. Also du kannst dich ein bisschen bequem machen, sitz zurücklehnen, relaxen und ich muss ja nur zuhören. Und für alle diejenigen, die jetzt genau in diesem Modus verfallen wollen, habe ich eine schlechte Nachricht. Heute müsst ihr zweimal mitarbeiten während der Predigt. Also keine Angst, nichts Peinliches und so weiter, aber ihr müsst zweimal aktiv werden. Und zwar das erste Mal gleich ganz zu Beginn und das hat mit meinem Predigtthema und meinem Predigttext zu tun. Ich möchte nämlich über Daniel in der Löwengrube predigen. Alttestamentischer Text im gleichnamigen Buch Daniel, Kapitel 6. Ihr kennt Viele von euch kennen wahrscheinlich die Geschichte, eine sehr bekannte Geschichte, wird gerne auch in Sonntagsschulen, im Kindergottesdienst erzählt, aber auch für Erwachsene absolut spannend. Wenn ich jetzt aber darüber predige, wäre es sinnvoll, wenn wir die Geschichte nochmal präsent hätten. Das heißt, man muss jetzt den ganzen Text von Kapitel 6 nochmal lesen. Und weil ich ja sowieso gleich noch viel reden werde, möchte ich das nicht selber tun, sondern ich habe den Text hier auf vier Rollen verteilt. Da gibt es den Daniel, es gibt den Erzähler, es gibt einen König und es gibt die Ankläger. Hinten drauf steht jeweils der Text und ich suche jetzt, Vorsicht, aktiv werden, vier Freiwillige, die so mutig sind, jetzt aufzustehen, nach vorne zu kommen. Sie kriegen ihren Text und dürfen den dann lesen an ihrer Stelle. Ihr kriegt auch ein Mikrofon. Ihr müsst nur des Lesens kundig sein und viel Mut haben. Ihr braucht euch nicht zu melden. Ihr braucht bloß aufzustehen und hier nach vorne zu mir zu kommen, um den Text zu lesen. Wer ist mutig genug von euch? Ich sehe viele mutige Gesichter, aber es muss noch ein bisschen mehr Mut sein. Vier Leute, die wagen, einen Text zu lesen. Rainer mag ein gutes Beispiel voran. Wunderbar. Ah, sehr schön, Angelika, Monik, dass du kommst. Die Ersten dürfen auslesen, welchen Text möchtest du? Also der anspruchsvollste ist der hier, der Erzähler.
Ich nehme Daniel.
Du nimmst den Daniel, genau, da ist dein Text. Und du darfst dir ein Mikrofon nehmen. Der grüne Text ist deiner, gell? Was machst du?
Erzähler.
Der Erzähler. Das ist ein schwarzer Text, ein Mikrofon nehmen bitte. Monik, was darf ich dir geben? Möchtest du den König? Auch für dich ein Mikrofon. Ah, Sibylle, du bist die Ankläger. Das ist dein Text, der rote. Und hier ist ein Mikrofon für dich. Wunderbar, es steht alle schon bereit. Und dann hören wir jetzt den Text. Ihr habt alle, und sonst macht der Ton, hinter wird gemacht. Ihr braucht einfach das Mikrofon zu sprechen. Der Erzähler beginnt. Und wir hören jetzt das Kapitel 6 aus dem alttestamentlichen Buch Daniel.
Und Darius aus Medien übernahm das Reich, als er 62 Jahre alt war. Und es gefiel Darius, über das ganze Königreich 120 Statthalter zu setzen. Über sie setzte er drei Fürsten, von denen einer Daniel war. Ihnen sollten die Statthalter Rechenschaft ablegen, damit der König der Mühe enthoben wäre. Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war treu, sodass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Da sprachen die Männer:
Wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Gottesverehrung.
Da kamen die Fürsten und Statthalter eilends vor den König gelaufen und sprachen zu ihm:
Der König Darius lebe ewig. Es haben die Fürsten des Königreichs, die Würdenträger, die Statthalter, die Räte und Befehlshaber alle gedacht, es solle ein königlicher Befehl gegeben und ein strenges Gebot erlassen werden, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten wird, von irgendeinem Gott oder Menschen außer dir, dem König allein, zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll. Darum, o König, wollest du ein solches Gesetz ausgehen lassen und ein Schreiben aufsetzen, das nicht wieder geändert werden darf, nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist.
So ließ der König Darius das Schreiben und das Gebot aufsetzen. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Da kamen jene Männer eilends gelaufen und fanden Daniel, wie er betete und flehte vor seinem Gott. Da traten sie vor den König und redeten mit ihm über das königliche Gebot.
O König, hast du nicht ein Gebot erlassen, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten würde, von irgendeinem Gott oder Menschen außer von dir, dem König allein, zu den Löwen in die Grube geworfen werden solle?
Der König antwortete und sprach:
Das ist wahr, und das Gesetz der Meder und Perser kann niemand aufheben.
Sie antworteten und sprachen vor dem König:
Daniel, einer der Gefangenen aus Juda, der achtet weder dich noch dein Gebot, das du erlassen hast, denn er betet dreimal am Tage.
Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt und war darauf bedacht, Daniel die Freiheit zu erhalten und mühte sich, bis die Sonne unterging, ihn zu erretten. Aber die Männer kamen wieder zum König gelaufen und sprachen zu ihm:
Du weißt doch, König, es ist das Gesetz der Meder und Perser, dass alle Gebote und Befehle, die der König beschlossen hat, unverändert bleiben sollen.
Da befahl der König, Daniel herzubringen, und sie warfen ihn zu den Löwen in die Grube. Der König aber sprach zu Daniel:
Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir.
Und sie brachten einen Stein, den legten sie vor die Öffnung der Grube, den versiegelte der König mit seinem eigenen Ring und mit dem Ring seiner Mächtigen, damit nichts anderes mit Daniel geschehe. Und der König ging weg in seinen Palast und fastete die Nacht über und ließ kein Essen vor sich bringen und konnte auch nicht schlafen. Früh am Morgen, als der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilends zur Grube, wo die Löwen waren. Und als er zur Grube kam, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Und der König sprach zu Daniel:
Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, auch erretten können von den Löwen?
Daniel aber redete mit dem König.
Der König lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der dem Löwen den Rachen zugehalten hat, sodass sie mir kein Leid antun konnten. Denn vor ihm bin ich unschuldig und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan.
Da wurde der König sehr froh und ließ Daniel aus der Grube herausziehen. Und sie trugen Daniel aus der Grube heraus und man fand keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Da ließ der König die Männer, die Daniel verklagt hatten, holen und zu den Löwen in die Grube werfen, samt ihren Kindern und Frauen. Und ehe sie den Boden erreichten, ergriffen die Löwen sie und zermalmten alle ihre Knochen. Da ließ der König Darius allen Völkern und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen auf der ganzen Erde schreiben:
Viel Friede zuvor. Das ist mein Befehl, dass man in meinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten und sich vor ihm scheuen soll. Denn er ist der lebendige Gott, der ewig bleibt, und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Retter und Nothelfer und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Der hat Daniel von den Löwen errettet.
Und Daniel hatte große Macht im Königreich des Darius und auch im Königreich des Kyros von Persien.
Dankeschön für eure Mitarbeit. Mikrofon einfach hinlegen. Vier Mutige hat die Gemeinde, aber das ist nicht mein Predigtthema. Das ist mein Dank an euch, dass ihr mitgemacht habt. Der Daniel. Und jetzt kommt der zweite Teil der aktiven Mitarbeit für euch. Jetzt müsst ihr alle mitmachen. Ich möchte euch nämlich diesen Daniel noch etwas genauer vorstellen. Und zwar müsst ihr jetzt euch das so vor Augen halten, dass der Daniel links von mir steht, hier auf der anderen Seite des Tisches. Das nennt man aktive Imagination, Vorstellungsvermögen. Es erscheint jetzt kein Bildchen an der Wand, wie ihr euch das sonst gewohnt seid, sondern ihr schafft das selber. Ihr stellt euch vor, Daniel steht hier links neben mir. Schaut mal genau hin und ihr seht hier auf der anderen Seite des Tisches, seht ihr Daniel stehen. Seht ihr ihn? Habt ihr ihn? Ihr müsst nicht mich anschauen, das einige haben es nicht verstanden, nicht mich anschauen, ich bin nicht die Hauptperson im Moment, sondern Daniel ist hier und der steht da. Was seht ihr? Ihr seht Daniel, den alttestamentischen Daniel, von dem wir eben gehört haben. Was fällt euch so auf, wenn ihr ihn so anschaut, den Daniel? Also mir fällt als erstes auf seine Kleidung. Die wirkt exotisch, nicht so ganz die Kleidung, die man heutzutage trägt, er hat auch keinen Schlips wie ich, ist schon durchaus sonntäglich gekleidet, aber eben anders, orientalisch und aber durchaus gepflegt. Gell? Also was er da trägt, da sieht man schon, das sind keine Stoffe von C und A, sondern das ist was Hochwertiges. Das ist wirklich, Entschuldigung, ich wollte C und A nicht zu nahe treten, war nur als Beispiel gemeint. Schon etwas gediegenere Stoffe, die er da trägt und er weiß sie auch zu tragen. Er ist nämlich ein hochrangiger Hofbeamter und er weiß schon, wie man repräsentieren kann. Er ist sozusagen ein Mann von Welt. Und was mir auch noch auffällt an dem Daniel, seine grauen Haare. Der ist ungefähr 80 Jahre alt, also kein Jungspund, sondern der ist schon sehr, sehr gereift. Und aufgrund seines Alters, weil er schon 80 ist, ist er natürlich auch ein weiser Mann. Aber das ist nicht nur Altersweisheit, das natürlich auch. Aber es heißt, in jungen Jahren, als er an den Königshof kam, von ihm und seinen drei Freunden, heißt es in Daniel 1, Vers 20, der damalige König fand diese vier in allen Sachen 10-mal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich. Und das Reich war sehr groß und da gab es ganz kluge Leute. Aber Daniel und seine Kollegen waren noch viel, viel klüger. Der ist so intelligent, der ist so hell auf der Platte, dieser Daniel, dass er Königsberater wurde, obwohl eigentlich Kriegsgefangener von Ursprung her, aber er durfte persönlicher Berater des allerhöchsten persischen Königs werden. So intelligent war der Berater des Königs am persischen Hof. Höher kann man nicht steigen als Kriegsgefangener. Und zu seiner Weisheit gehört auch seine Erfahrung. Der ist nämlich nicht nur einfach Königsberater geworden, er ist als Königsberater geblieben. 4 Könige lang war er Königsberater. Die konnten einfach nicht auf die Weisheit von Daniel verzichten. Der war so gut, dass er gleich immer übernommen wurde. Also, dieser Daniel, der ist gewohnt zu repräsentieren, der hat ein sicheres Auftreten, wesentlich sicherer als ich hier vorne, der weiß, wie man hinsteht vor Leuten, also der hat überhaupt keine Angst vor euch. Das ist Daniel. Ach so, und zu seiner Weisheit gehört natürlich auch noch Begabung. Er ist begabt, und zwar mit einer ganz speziellen Art und Weise. Er kann nämlich Träume deuten. Er hat dem Nebukadnezar beispielsweise den Traum von den 4 Weltrauchen gedeutet, obwohl der König sich geweigert hat, den Traum überhaupt zu erzählen. Und derselben König hat er etwas später dann auch den Traum vom eigenen Wahnsinn gedeutet, und das ist tatsächlich eingetreten, was Daniel da prophezeit hat. Also, dieser Daniel ist auch noch geistbegabt. Es heißt auch in Vers 4, es war ein überragender Geist in ihm, und dieser Geist ist Gottes Geist, Heiliger Geist, der in ihm war. Und außerdem ist Daniel auch noch mutig. Dieser Mann hat so viel Mut, dem Nebukadnezar seinen Wahnsinn vorherzusagen. Und die Könige damals waren nicht zimperlich, wenn man eine schlechte Nachricht überbrachte. Aber er hatte den Mut, er hatte das Format. Und seinem Sohn, dem Belsazar, dem hat er an einem Festgelage sogar gesagt, dass er untergehen wird. In derselben Nacht ist er gestorben. Nicht der Daniel, sondern der Belsazar. Aber Daniel hat es ihm angekündigt. Die Schrift an der Wand, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. Also, das waren absolut gefährliche Situationen, aber Daniel hat den Mut, den Schneid vor die Könige hinzutreten und ihnen Gottes Ansage zu machen, weil Heiliger Geist in ihm war und weil er Träume deuten konnte. Und noch ein letztes muss über Daniel gesagt sein, um ihn wirklich zu kennen. Das ist seine Geradlinigkeit. Wenn ihr gut aufgepasst habt, habt ihr den Vers 5 mitgekriegt, da wo die Widersacher ihm ans Leder wollen. Da heißt es, sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er, Daniel, war so treu, dass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Was für eine Aussage. Ihr müsst euch überlegen, die damals, das waren die ganz hohen, neben Daniel im Reich, die hatten schon ihre Spione und Spitzel und Mittel und Möglichkeiten, das Leben eines anderen auszuforschen. Und das haben die auch gemacht. Das konnten die damals schon. Geheimdienst und so weiter. Ne? Das war auch deren Spezialität. Und dann haben sie alle ihre Leute auf Daniel angesetzt und die haben nichts rausfinden können, wo man ihm Strick hätte draus drehen können. Da war einfach nichts. Oh Mann, denke ich an der Stelle. Ob ich das von mir auch sagen könnte? Könnt ihr das von euch auch sagen? Wenn man wirklich ganz genau hinschauen würde, man hätte nichts finden, wo man sagen könnte, aber hier, aber an der Stelle. Könnte man das von euch auch sagen? Bei Daniel war nichts, gar nichts. Also der ist nicht nur ehrlich, der ist nicht nur moralisch makellos, der ist absolut integer in sich selbst. Ein geradliniger Mensch. Also wenn ich mir diesen Daniel jetzt nochmal so anschaue, dann kann ich nicht anders als sagen, das ist eine Art Glaubensheld, oder? Das ist so ein frommes, gottesfürchtiges Ideal, so einer, wie wir gerne wären. Eine Art frommer Superheld. Und dieser Daniel, dieser Glaubensheld steht jetzt neben mir. Wobei, ich muss euch ganz ehrlich sagen, schön, dass er hier steht, aber ich habe so neben Daniel, neben ihm stehend, habe ich 2 Gefühle in meiner Brust. Das eine ist, es ist echt toll, dass Daniel jetzt hier ist, dass er unter uns ist, das sich zur Verfügung stellt für, ich hoffe, ein kleines Interview oder sowas. Ein Vorbild, ein Tiefgläubiger, ein geistlicher Held, den man mal ausfragen kann, wie machst du denn das, was in deinem Leben alles gelingt und bei mir leider nicht so gut. Also ganz toll, dass er hier ist, aber gleichzeitig habe ich auch noch das andere Gefühl in meiner Brust. Ich habe eigentlich gar keine Lust auf geistliche Superhelden. Versteht ihr, was ich meine? Da steht ein Alleskönner, dem alles gelingt. Und ich? Da steht Daniel, klug, erfahren, erfolgreich in allem, was er anpackt. Und hier bin ich, Durchschnitt, eigentlich relativ unbedeutend, in manchem auch regelrecht unbegabt. Da steht Daniel, Berater des allerhöchsten Königs des Persischen Reichs. Eine Karriere bis ganz nach oben, bis es wirklich mehr höher geht. Und da stehe ich, Repräsentant eines relativ biederen Alltagschristentums. Mittelmäßig erfolgreich, teilweise sogar gar nicht. Da steht einer, der tolle Gotteserfahrungen macht, der Wunder über Wunder erlebt. Und da stehe ich, der nicht von Wunder zu Wunder eilt, sondern eher von Glaubenskrise zu Glaubenskrise, mit meinen Zweifeln, mit meinen Niederlagen zu kämpfen hat und so weiter. Da steht der weise und geistbegabte Daniel. Und da bin ich, der ich mich immer wieder frage, wo wirkt denn eigentlich der Heilige Geist in meinem Leben? Sehe ich da irgendwo irgendetwas? Spüre ich da den Heiligen Geist oder bilde ich mir das bloß ein? Versteht ihr? Solche Begegnungen hat man doch immer mal wieder, wenn man so über Leute liest in der Bibel, wie zum Beispiel Mose oder David oder Paulus. Solche, die es geschafft haben, die ihr Christsein richtig toll ausleben können. Und wer bin ich? Oder auch im richtigen Leben. Ich stamme aus der Billy Graham-Generation. Billy Graham, boah, ey, ne? Da denkst du, wenn ich dem mal begegnen würde, wie klein ich dann eben ihm wäre. Vielleicht heute Peter Hane oder was weiß ich, Ulrich Parzani, der war auch schon hier und so weiter. Und wenn du neben den Leuten stehst, dann wirkst du relativ klein. Kennt ihr das Gefühl? Diesmal ist jetzt halt Daniel. Heute Morgen ist Daniel und ich spüre und ich weiß, ich habe eigentlich sozusagen nichts mit ihm gemeinsam. Es ist ein bisschen frustrierend, weil dieser Daniel mir meine Mangelhaftigkeit zeigt, weil er auf einer ganz anderen Lebens- und vor allem auf einer anderen Glaubensebene sein Leben leben kann. Und eigentlich ist der Impuls in mir ein ganz einfacher. Der Impuls sagt, ach Daniel, geh doch wieder. Es ist kein Neid, ich gönne es ihm, einer, der es geschafft hat. Aber eigentlich mag ich gar nicht neben ihm stehen. Was machen wir jetzt? Ich schlage vor, ich lasse mir dieses zweite Gefühl einfach stehen. Wir akzeptieren es, dass wir nicht auf seiner Glaubensebene sind. Aber wenn er schon mal hier ist, wäre es doch reizvoll, ihm ein paar Fragen zu stellen. Also ich hätte da schon die eine oder andere Frage. Es siegt gerade eine Neugier in mir. Und ich würde ihn gerne mal fragen, Daniel, sag doch mal, wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass du dich in diese Falle begeben hast? Du hast dich doch irgendwie auch selber hineinmanövriert. Fast schon ein bisschen, bin ich versucht zu sagen, fast ein bisschen naiv. Denn du hast ja gewusst, was deine Gegner wollen. Und dass sie dir eine Falle stellen, mit diesen 30 Tagen niemanden bitten, also auch nicht Gott bitten dürfen und so weiter, war dir doch sofort klar, weil du ja so intelligent bist, weil du ja das sofort durchblickst, war dir doch klar, dass das gegen dich gerichtet ist. Zumindest auch, aber vielleicht sogar ausschließlich gegen dich gerichtet ist. Das heißt, du hättest doch, lieber Daniel, einfach ausweichen können. Also beispielsweise 30 Tage nicht beten. Mal kurzes Stornen und so weiter, mal eine kleine Pause einlegen und dann nach 30 Tagen weiterbeten. Oder, ich habe noch einen viel besseren Vorschlag, du hättest, pass auf, versteckt beten können. Kenne ich nämlich, habe ich schon versucht, angewendet, gemacht. Du bist in deiner Firma, Mittagessenszeit, in der Kantine. Rechts sitzt der Azubi, links sitzt die Sekretärin, gegenüber sitzt der Chef. Essen beginnt und du weißt, vor dem Essen tut man beten. So, jetzt aber links, rechts gegenüber, jetzt beten. Also laut geht ja schon mal gar nicht. Vielleicht leise beten und jetzt versteckt beten. Du faltest die Hände aber unter dem Tisch, sodass keiner das sieht. Und dann schaust du zwischen Schnitzel und Pommes, wie wenn du die Kalorien zählen würdest und inwendig betet. Das ist versteckt beten. Kennt ihr das? Merkt kein Mensch. Daniel, das wäre doch deine Lösung gewesen. Versteckt beten. Und ich sage dir noch eins, Daniel. Gott hätte das verstanden, denn er weiß ja, wie gefährlich, wie brisant die Lage gerade ist. Ich glaube, Daniel würde uns sagen, weißt du, Rees, das habe ich mir auch überlegt, aber nicht sehr lange. Denn es war mir schon immer klar, dass Gebet sozusagen meine Lebensgrundlage darstellt, denn ich habe ja in dieser Welt keinen Gott vorgefunden, der als irgendwelche Richtigkeit über mir im All schwebt oder als eine Autorität ganz, ganz fern, die irgendwo noch für mein Leben gilt, sondern ich habe Gott vorgefunden als einen persönlichen Gott. Einen Gott, der mit mir eine Beziehung aufbauen möchte. Nicht nur eine Beziehung, geradezu eine Liebesbeziehung. Und wie du weißt, lieber Rees, für eine Liebesbeziehung braucht es Kommunikation. Du kannst ja auch mit deiner Frau nicht zusammenleben, ohne mit dir zu schwätzen. Sie mit mir sowieso nicht, aber ich auch nicht mit dir. Also Gespräch muss sein, ne? Man muss die Kommunikation aufrechterhalten, wenn es eine Liebesbeziehung sein soll. Und deswegen ist das Gebet, das regelmäßige, das kontinuierliche Reden mit Gott ein Bestandteil, ein wesentlicher Bestandteil, ein existenzieller Bestandteil meines Lebens. Es ist sozusagen Lebensgrundlage. Und da kann ich doch nicht einfach darauf verzichten. Wie denn verzichten? Was heißt verzichten? Wie lange verzichten? 30 Tage sind angesagt? Ja. Erleide ich einen Schaden, wenn ich 30 Tage lang mit Gott nicht rede? Ist das schädlich? Oder sind es vielleicht 40 Tage schädlich und 30 noch nicht? Oder sind 15 schon schädlich und 30 auch? Oder wie lang? Nein, Blödsinn. Die Frage stellt sich überhaupt nicht, weil ja es grundsätzlich gilt. Reden kann, mit Gott kann grundsätzlich nicht unterbrochen werden. Wenn es eine existenzielle Lebensgrundlage ist, dann muss die kontinuierlich, durchgehend, laufend gepflegt werden. Man kann auf das Gebet nicht einfach verzichten. So, das alles war in meinem Kopf drin. Und es ist vielleicht auch in deinem Kopf drin, Rees. Aber das reicht nicht. Es muss aus dem Kopf ins Herz und dann in die Hände. Es muss zur Tat werden. Nur ein Gebet, das man tut, ist ein Gebet. Ein Gebet, das man bloß denkt, man sollte beten, ist noch kein Gebet. Du musst es tun. So, und du musst es nicht nur dann tun, wenn du gerade Lust hast und wenn es gerade danach ist oder wenn es gerade passt. Du musst es vielleicht auch mal dann tun, wenn es gerade nicht so gut passt, weil es ja Lebensgrundlage ist. Sonst bist du ganz schnell in der Situation, dass es tagelang nicht gut passt. Unsinn, ne? Man kann nicht einfach das Gebet stornieren. So, und du musst es auch dann tun, wenn die Lage kritisch wird, wenn die Situation vielleicht sogar gefährlich wird wie bei mir, dann zeigt sich's, ob ich es nur im Kopf habe und weiß, du solltest beten, oder ob ich tatsächlich das Gebet zu meiner Lebensgrundlage gemacht habe. Genau in dem Augenblick, da kommt es drauf an. Also, Gebet ist grundsätzlich unverzichtbar. Du kannst auch nicht 30 Tage stornieren, sondern dieser Gott muss angebetet werden. Gebet ist unsere Lebensgrundlage. Ja, Daniel, danke schön. Interessante Antwort, eine klare Stellung. Bei dir weiß man, woran man ist. Du hast auch, Daniel, den Mut zur Konsequenz, und das bewundere ich, diesen Mut zur Konsequenz. Aber daran schließt sich gleich meine nächste Frage. Denn da steckt doch eigentlich ein Problem dahinter, nämlich, wenn du in Schwierigkeiten gerätst, wenn eine Bedrohung stattfindet, man dir sagt, du darfst nicht mehr beten, sonst gibt's was, ne? Wie jetzt in dem Fall. dann hast du den Mut, geradlinig zu sein, das Gott zu vertrauen und einfach das Richtige zu tun, obwohl es gefährlich wird. Und was passiert, wenn du das tust? Schnipp. Gott tut ein Wunder. So einfach ist das bei dir. Du hast den Mut, geradlinig weiterzuleben, auch wenn es gefährlich wird. Und dann schnipp ein Wunder und alles gut. Weißt du, Daniel, bei mir funktioniert das nicht. Das habe ich schon in ganz jungen Jahren kennengelernt, dass Gott nicht so wie bei dir automatisch ein Wunder tut, wenn es schwierig wird. Ich erinnere mich, meine erste größere Erfahrung, ich war erst kurz vorher Christ geworden, ging damals noch zur Schule, eine höhere weiterführende Schule, und meine Klasse, die hat dann ein System entwickelt, wie man in jeder Prüfung Einsen schreiben konnte. Okay, es waren Sechsen, weil in der Schweiz ist Sechs die höchste Note, aber übertragen, damit ihr es versteht, Einsen. Wie man Einsen schreiben konnte, das System, ich erkläre das jetzt nicht im Detail, weil hier ja vielleicht Schüler unter uns sind, also die will ich nicht in Versuchung führen, aber das System, das lief so, funktionierte so, dass es wie eine Schlangenlinie durch die Klasse gehen musste, durch die einen an den anderen und so weiter. So ein System war das. So, und ich saß mitten in der Klasse, und wenn einer bei dem System nicht mitgemacht hat, war die Schlange ja unterbrochen und das Ganze hat nicht funktioniert. Und ich hatte dann versucht, so vielleicht ähnlich wie Daniel, mutig zu sein, und meine Klasse erklärt, ich mache da nicht mehr mit, weil das ist geschummelt. Und hätte mir an der Stelle, lieber Daniel, ein kleines Wunder gewünscht. Das Wunder ist nicht eingetreten. Die Klasse war ziemlich sauer auf mich und hat mir das ziemlich gut verständlich gemacht, dass sie sauer sind auf mich, weil ich da nicht mitgemacht habe. Also Wunder war bei mir da nicht drin. Ne? Und das ist nur ein Beispiel. Daniel, und ich möchte von dir wissen, warum hilft Gott bei dir und bei mir, mich lässt er zappeln? Der Daniel wäre an der Stelle wohl erstaunt und würde sagen, Rees, nee. So einfach, wie du es schilderst, ist es nun auch nicht. Ich erzähle dir die Geschichte noch einmal mit der Löwengrube, um dir zu zeigen, was da wirklich passiert ist. Also ich stehe morgens auf, mein Wecker, der hat damals nicht geklingelt, der hat gerufen, das war mein Diener, der war mein Wecker, hat mich also so aufstehen gemahnt, und ich erfahre gleich schon von meinem Diener das neue Gesetz, die Löwen drohen. Und ich habe natürlich sofort kapiert, das geht gegen mich. Der Diener hat mir auch gesagt, wovon es ausgegangen ist, wer da der Urheber war. Und ich wusste, das geht jetzt gegen mich. Ich war natürlich schockiert. Ich dachte, Mann, was soll das? Was wird das? Boah. Dann habe ich aber die Grundsatzentscheidung gefällt, ich will Gott vertrauen. Ich habe eine Beziehung zu Gott. Gebet ist meine Grundlage. Ich will Gott vertrauen und ich werde weiter beten. Das ist mein Akt des Vertrauens. Dann habe ich erstmal wie jeden Morgen stille Zeit gemacht, habe Psalm 37 gelesen und da steht, aber der Herr hilft den Gerechten. Er ist ihre Stärke in der Not und der Herr wird ihnen beistehen und sie retten. Er wird sie von den Gottlosen retten und ihnen helfen, denn sie trauen auf ihn. Ich habe gesagt, ja Herr, genau das ist, ich traue auf dich. Du wirst den Gerechten beistehen, wenn ich auf dich traue. Genau das mache ich jetzt und ich habe in der stillen Zeit wieder neue Zuversicht gewonnen und Gott auf Knien gedankt und stelle fest, da stehen die vor meinem Fenster und gucken rein. Die haben es tatsächlich gewagt, in meinen privaten Bereich einzudringen, durchs Fenster zu mir reinzuschauen, währenddem ich bete. Die haben mich erwischt, wie ich an Gott Bitten richte. Es war der Hammer. Ich habe gesagt, Herr, warum? Wie kann sowas geschehen? Ich habe doch vertraut. Wie kannst du das zulassen, dass die mich am ersten Tag schon erwischen? Das kann doch gar nicht sein. Im Psalm 18 heißt es, Gott ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Ja, Gott, hättest den Schild doch genommen und vors Fenster hingehalten, dass die mich nicht sehen können. Hast du aber nicht getan, Gott. Wie kann ich dir vertrauen, wenn schon am ersten Tag das Vertrauen sich nicht rechtfertigt? Aber dann habe ich gehört, kurze Zeit darauf, dass der König sich für mich einsetzt. Dass der den ganzen Trick durchschaut hat und merkt, es geht gegen meinen besten Berater. dann habe ich gesagt, danke Gott, jetzt verstehe ich deinen Plan. Der König setzt sich für mich ein. Wenn der König sich für mich einsetzt, dann der wird ja wohl Mittel und Möglichkeiten haben, mich da rauszupauken. Und ich habe wieder neues Vertrauen gefasst und Gott gesagt, okay, ich vertraue weiter, auch wenn jetzt der Schock noch tief sitzt, aber ich vertraue dir, Gott, dass du es gut machst. Und das habe ich den ganzen Tag gemacht. Und abends stehen sie vor der Tür mit Ketten und holen mich ab. Und ich erfahre, die Bemühungen des Königs waren vergebens. Denn es gilt eben das Gesetz der Meder und Perser, und der König ist ein Perser. Unaufhebbar. Er muss sein eigenes Gesetz erfüllen. Und jetzt stehen die da und fesseln mich, um mich zur Löwengrube zu führen. Und ich sage, Herr, wie kann das sein? Warum? Was ist denn jetzt mit deinen Verheißungen? Ich habe doch vertraut. Aber deine Verheißungen erfüllen sich nicht. Ist das nicht eine Art Vertrauensmissbrauch von dir, Gott, dass sie mich jetzt trotzdem abführen dürfen? Und dann haben die mich gefesselt und führen mich einmal quer durch die Stadt Richtung Löwengrube. Ich kenne den Weg natürlich, ich weiß, so weit ist der Weg nun auch wieder nicht. Aber jetzt muss ja Gott, weil ich ihm doch vertrauen will, etwas tun. Gott, tu etwas. Guck mal, es ist nicht mehr weit bis zur Löwengrube. Lass irgendwas geschehen. Sei es ein Erdbeben vielleicht. Aber kam kein Erdbeben. Ja, vielleicht werden irgendwelche Feinde plötzlich angreifen und alle meine Bewacher müssen auf die Mauer zum Verteidigen. Aber da kamen keine Feinde. Da habe ich gesagt, Herr, irgendwas, schick einen Engel, entrück mich, ist doch egal was. Nichts passiert, die Löwengrube kommt näher. Ich habe gesagt, dann lass sie wenigstens alle tot umfallen. Ist doch wurscht, was du machst, mach einfach was. Sie sollen alle tot umfallen. Nö, die grinsen. Und dann stehe ich vor der Löwengrube, direkt an der Kante. Da fällt mir noch Jeremia ein, mein Zeitgenosse. Zu Jeremia hast du mal gesagt, Gott, du sollst dein Leben wie eine Beute davonbringen, weil du mir vertraut hast, spricht der Herr. Und ich sage, ja, Herr, wie Jeremia, ja, Herr, ja, wie Jeremia. Hier sind die Löwen, da ist die Grube, da stehe ich. Bitte wie Jeremia. Und ich wusste, wenn jetzt nichts geschieht, allerletzter Augenblick, wenn mich jetzt einer in den Rücken stößt, dann falle ich da runter und dann ist es zu spät. Jetzt, sofort, Herr. Und da schubst tatsächlich einer. Und in dieser einen Sekunde, wie ich da runterfalle, habe ich begriffen, dass sich Vertrauen nicht lohnt. Dass Gott versagt hat. Und dass ich vergebens vertraut habe. Und dann kam ich unten an und die neue Erkenntnis kommt, ich habe mich geirrt. Die Löwen beißen heute nicht. Da war, glaube ich, auch noch ein Engel im Spiel. Erst ganz unten, bei den Löwen, in der Löwengrube selbst, erst da hat Gott eingegriffen und hat mir gezeigt, Daniel, lerne eins, Vertrauen lohnt sich. Vertrauen lohnt sich. Aber erst ganz unten, obwohl ich mich immer wieder aufgerappelt habe und gesagt habe, ich will aber vertrauen, Gott, hilf mir zu vertrauen, ich will es einfach durchhalten. Erst ganz unten hat Gott mein Vertrauen gerechtfertigt. Er hat mir gezeigt, dass Vertrauen keinen Automatismus ist, der immer sofortige Lösung bietet. Es gibt diesen Automatismus nicht, wenn du in eine schwierige Situation kommst, vertraue auf Gott und dann ist alles wieder gut. Er macht es sofort wieder gut. Nein, es ist kein Automatismus. Du vertraust, du baust wieder Vertrauen auf, obwohl es schwerfällt und dann kommt ein Hammer und du musst dich wieder aufrappen, nochmal Vertrauen aufbauen, dich durchkämpfen zum Vertrauen und dann kommt nochmal ein Tiefschlag. Und wieder sagst du, wie kann ich vertrauen, aber ich will es doch und Herr, hilf mir dabei und ich kämpfe um mein Vertrauen und dann kommt nochmal ein Tiefschlag. Und so immer weiter, bis du bei den Löwen bist. Das ist ein anderes System. Das ist nicht das, was du mir eben gesagt hast. Du bist Daniel, du musst einfach vertrauen und schnipp, tu Gott ein Wunder und alles ist gut. Nein. Ganz runter. Dieses System, was du mir andichten wolltest, gibt es auch nicht für Superhelden. Ich muss bloß vertrauen und Gott tut dann ein Wunder. Gibt es auch nicht für solche, wie du mich betitelt hast, meines Erachtens zu Unrecht, auch nicht für Superhelden, wenn ich denn einer wäre. Warum? Warum musste ich da ganz nach unten? Einmal, das war mir schon klar, musste ich trotz meines Alters nochmal Vertrauen lernen. Ich musste nochmal zur Schule gehen. Gott hat mich in die Vertrauensschule genommen. Und auch sehr interessant, Gott hat immer einen Plan, wenn sowas geschieht. Gott ist nämlich kein Sadist. Und das habe ich dann sehr schnell erkennen dürfen, weil das, was da passiert ist, hat ja Auswirkungen. Gottes Plan bei meinem Werdegang mit den vielen Niederschlägen und Vertrauen fast nicht durchgehalten und dann am Schluss dieses Wunder in der Löwengrube. Gottes Plan dabei war, dass der König öffentlich Gott lobt. Und er hat ja etwas gesagt anschließend, öffentliche Proklamation in seinem Reich. Das war unglaublich. Habt ihr das gehört? Er hat proklamieren lassen, er, nämlich der Gott von Daniel, der ihn von den Löwen bewahrt hat, er ist der lebendige Gott, der ewig bleibt und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Das ist genau die Proklamation, die normalerweise ein persischer König auf sich bezieht. Ich bin unvergänglich, ich bin ewig, mein Reich ist unvergänglich. Und er sagt, nein, der Gott Daniels, Yahweh, der ist es. Eine unglaubliche Proklamation. Außerdem wurden alle meine Feinde bei der Aktion vernichtet und der König hat noch viel mehr Vertrauen entwickelt zu mir. Und weißt du, im Zurückschauen erkennst du das oftmals, aber auch nicht immer. Und ich sage dir noch eins, Res. Gott hat einen Plan. Immer, wenn du ihm so vorbehaltlos vertraust. Aber der Plan umfasst vielleicht nicht nur dein Leben, sondern auch noch die Ewigkeit, weil Gott sieht immer dein Leben plus die Ewigkeit anschließend. Und deswegen kann es sein, dass Menschen ihr Vertrauen durchhalten und trotzdem in den Tod gehen, weil Gottes Plan über dieses Leben hinausgeht. Aber Gott hat den Plan, wenn du ihm vertraust. Und du bist im Plan drin, wenn du das Vertrauen durchhältst. Auch wenn du vielleicht in dieser Zeit des Lebens auf dieser Erde den Plan nicht offenbart kriegst. Aber Gott führt seinen Plan durch. Das kann so extrem sein, dass du vielleicht sogar sterben musst. Deswegen gibt es Menschen, die sterben im Vertrauen auf Gott. Und es ist in Ordnung. Man kann sogar im Vertrauen sterben. Daniel. Boah. Das ist allerdings eine Ansage. Das muss ich jetzt erstmal noch verarbeiten. Aber eine Schlussfrage hätte ich noch, Daniel. Eine Frage noch. Daniel, wer darf denn so vertrauen? Was gibt mir das Recht, woher nehme ich die Gewissheit, dass ich so vorbehaltlos vertrauen darf? Woher nehme ich die Kraft, die innere Stabilität, um so weiterhin zu vertrauen, Vertrauen durchzuhalten? Darf ich das denn? Und Daniel sagt, schau, Vertrauen können und Vertrauen dürfen hat zwei Ursachen. Du musst doppelt unschuldig sein. Wie ich dem König gesagt habe, Vers 23, den ihr eben vorhin noch gehört habt, ich habe dem König gesagt, vor Gott bin ich unschuldig und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. In der vertikalen zu Gott unschuldig und auch in der horizontalen zum König, zu anderen Menschen nichts Unschuldiges getan. Zweimal unschuldig. Wer zweimal unschuldig ist, der darf vorbehaltlos Gott vertrauen. Dann bist du Teil von Gottes Plan. Zweimal unschuldig sein, vor Gott und vor Menschen. Und jetzt, lieber Res, verzeih mir die letzte Bemerkung, was muss ich jetzt sagen, ich bin fast ein bisschen neidisch auf dich, denn du lebst zur Zeit des Neuen Testaments. Du hast es so einfach, doppelt unschuldig zu sein, dir die Schuld wegnehmen zu lassen, denn du musst nicht wie ich, meiner Zeit, verkrampft die Schuld irgendwie abarbeiten, sühnen mit Opfer und so weiter, sondern du kannst einfach zu Jesus gehen und dir vergeben lassen. Er nimmt dir von jetzt auf eben die Schuld, die Last der Schuld ab. Vielleicht musst du dich noch beim einen oder anderen Menschen entschuldigen, aber das war's dann. Und dann bist du doppelt unschuldig. Du brauchst nicht verkrampft irgendwas abzuarbeiten. Und um so unschuldig zu werden, brauchst du absolut kein Superheld zu sein. Das kann ja nun wirklich jeder. Ne? Einfach zu Jesus gehen, abladen, sich vielleicht um einen oder anderen Menschen noch entschuldigen, wenn man schuldig geworden ist. Und dann darfst du vorbehaltlos vertrauen. So einfach ist es für dich im Neuen Testament. Es ist zum neidisch werden. Ah, ja, Daniel, okay, danke, das klingt echt einfach, wenn du es sagst, also weißt du, aber im richtigen Leben ist es dann doch nicht ganz so einfach, zu Jesus gehen und nochmal entschuldigen und so weiter. Also es ist ja vielleicht, also wenn du das so sagst, ist es dann doch, ja, also eigentlich, also wenn du das so sagst, ja, eigentlich doch, eigentlich hast du ja recht. Man muss das mal erfassen. Es ist eigentlich wirklich so einfach. Es ist wirklich so einfach dann, wie du sagst, doppelt unschuldig zu sein und dann vorbehaltlos vertrauen zu dürfen, weil du Bestandteil von Gottes Plan bist. Tatsächlich, Daniel, es ist so leicht. Daniel, ich danke dir, dass du dir zur Verfügung gestellt hast für das Interview. Danke für die wertvollen Impulse, die du uns gegeben hast. Und ich wünsche dir jetzt eine gute Rückreise zurück in den Orient. Tschüss. Und Amen.